Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag und Achtung, Haltung. So nämlich klang es, als Angela Merkel in den Ruhestand verabschiedet wurde. Zum großen Zapfenstreich hatte sich die Kanzlerin den Schlager »Für mich soll's rote Rosen regnen« gewünscht. Komponiert hat den Hildegard Knefit der große Hans Hammerschmidt, ein absolut eindrucksvoller und vielfältiger Künstler, der am Wochenende verstorben ist. Wir stellen Ihnen Hans Hammerschmidts Werk gleich näher vor. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Cliff Hammer, Jack Hammer oder Henry Stuck, alles Pseudonyme des legendären österreichischen Komponisten Hans Hammerschmidt. Der war Fachkraft für Easy Listening Hits, die blumige Namen trugen wie diesen hier, Bahama Girl. Hans Hammerschmidt komponierte aber auch für die Werbung und für zahlreiche Fernsehserien, zum Beispiel für dieses Format. Wir möchten gerne mal wissen, ob Sie erraten, was das ist. Ganz genau, die Schwarzwaldklinik. Am vergangenen Wochenende ist Hans Hammerschmidt im Alter von 94 Jahren gestorben. Wir erinnern jetzt gemeinsam an ihn mit Jochen Schmidt-Hambrock, ebenfalls sehr erfolgreicher Filmkomponist, zweifach Oscar nominiert, einmal prämiert für die beste Filmmusik, Komponist bei über 300 Filmen, aber auch Bassist, zum Beispiel bei Klaus Doldingers Passport, und jetzt in der Leitung. Herzlich willkommen.
Hallo, Frau Ufer.
Sie haben Hans Hammerschmidt persönlich kennengelernt, haben ihn einige Male getroffen. Was war er für ein Mensch und wie bekannt war er eigentlich in der Branche?
Also in der Branche war er ein absolutes Denkmal, möchte ich fast sagen. Also ich habe ihn so Mitte der 80er Jahre kennengelernt und da war er noch wirklich in der Szene, also noch wirklich aktiv. Und er war jemand, der sehr, sehr geachtet war. Ich meine, diese Leute, also Martin Böttcher, Christian Bruhn, das waren alles Leute, die schon viele Dekaden in diesem Business quasi überlebt haben und durch viele, viele Genres gegangen sind, viele, viele verschiedene Musiken gemacht haben und das alles überstanden haben, ohne jetzt irgendwie unangenehm oder zynisch zu werden.
Ja.
Das ist ein großer Verdienst, ist das. Das war toll.
Wenn wir so hören, Easy Listening, Jazzy, wie lässt sich sein Stil beschreiben? Sie haben gerade schon gesagt, er sei eigentlich enorm vielfältig gewesen, aber dieses Barry White-artige, das kann man vielleicht doch so aufs Deutsche adaptieren, oder?
Ja, das kann man, aber das ist nicht so das Einzige. Also wenn man so sagt, Traumschiff und Schwarzwaldklinik, das sind so zwei, damit hat man ihn wirklich in eine fette Schublade getan. Mhm. Aber Sie haben eben den »Für mich soll's rote Rosen regnen«. Warum hat Frau Merkel das Lied sich gewünscht? Also ich meine, da gibt es eine Zeile, die heißt »Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts«. Und jetzt wissen warum sie das gemacht hat. Ich meine, dieses Lied von Hildegard Knef, das ist ein richtiges Jahrhundertchance. Und wenn man sich den Text anschaut, ich meine, den hat er zwar nicht gemacht, aber er hat dieses Lied geschrieben, das ist ein wahnsinnig tolles Lied. Auch von nun an ging es bergab. Da merkt man sehr, aus welcher Zeit er stammt, aber man merkt auch, dass das Sachen sind, die werden überleben.
Ja. Also, was würden Sie sagen, wenn wir gerade auch über dieses Zeitgenössische sprechen? Inwieweit war Hans Hammerschmidt auch Kind seiner Zeit? Also wie passt auch seine Musik, gerade wenn wir uns die Filmmusiken anschauen, durchaus auch wirklich in diese Unterhaltungskultur Westdeutschlands?
Ja, das hängt natürlich sehr damit zusammen, wie diese ganze Generation aufgewachsen sind. Die sind in den 50er Jahren in die Szene gekommen. Da waren die alle so um die 20. und sind da in den Studios groß geworden. Und damals war das so, es gibt viele von den Kollegen, die sind als Studiomusiker halt durch alle Studios gegangen, sind dann Arrangeur geworden, sind dann Komponist geworden, Dirigent. Und das ist seine Laufbahn. Andere wie Manfred Schoof und Klaus Doldinger haben versucht, sich als Musiker einen Namen zu machen und sind dann eher von der Seite in die Filmmusik gerutscht. Aber gerade diese Generation, die hat so wirklich alles im Studio gemacht, was zu machen ist, verstanden sich auch als Dienstleister. Deswegen, ich habe überhaupt kein Problem damit, mit einer gewissen Kommerzialität, gerade von seinen Filmmusiken, weil er wusste einfach, was wird von ihm erwartet als Filmkomponist für diese Filme. Und er wusste genau, was er da tut und er wusste genau, wie er das hinkriegt. Er wusste, wie man 15 Streicher so klingen lässt, als ob es 30 wären und nicht umgekehrt. Und das ist eine ganz, ganz tolle Kompetenz, die diese Leute sich erwerben.
Ja.
Und das merkt man auch, wenn man mit denen geredet hat.
Das finde ich aber eben auch so einen wirklich interessanten Aspekt, Herr Schmidt-Hamburg. Es gibt ja diesen schönen Terminus Gebrauchsmusik für das, was auch Hans Hammerschmidt bekannt gemacht hat. Und das ist ja jetzt erstmal weit weniger glamourös und spielt sich auch wirklich eher hinter den Kulissen ab als bei den großen Rockstars. Sie selbst haben gerade so schön im Vorgespräch geschildert, dass auch Ihr Leben im Grunde so ein bisschen dem eines Postbeamten gleicht. Also inwiefern, also was für Kernkompetenzen sind es noch, die man da braucht?
Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil von innen sieht man es nicht so. Und ich war jedes Mal wieder überrascht, dass ich noch mal engagiert werde für irgendeinen Film und wusste nie wirklich warum. Und ich glaube, das geht den Kollegen auch so. Aber man kann halt, man weiß, was man kann. Man weiß, dass man 50 Minuten Film in 3 Wochen komponieren kann. Und es ist ausgeschlossen, eine Deadline nicht zu treffen.
Ja.
Und man wird auch nie krank. Was natürlich auch so ein Schwachsinn ist, den man sich da reingezogen hat. Aber egal, das ist halt so. Und ja, und daraus entstehen dann diese Figuren. Also ich habe ihn kennengelernt, das erste Mal 84, da war er auf so einer Versammlung, also auf unserem Betrieb, berufsständischen Versammlung in der GEMA im Deutschen Komponistenverband. Und die einzelnen Szenen, also er ist ja mindestens 2 Generationen von mir entfernt, sitzen also alle beisammen und ich setze mich dann zu den alten Herren einfach so ohne jeden Respekt an diesen Tisch und frage so den neben mir, und was haben Sie so komponiert? Und die Unterhaltung ist verstummt. Er schaut mich so 2-3 Sekunden an und sagt, Lilli Marleen.
Oh, ja, schön.
Und so ein Typ war natürlich auch Hans Hammerschmidt.
Ja. Also
der, wenn er von hinten angebrummt kam und einem eine schwere Wiener Hand auf die Schulter legte, das war schon irgendwie, da hat man irgendwie die Hacken zusammengeschlagen, muss man sagen.
Was denken Sie, was wird von ihm bleiben?
Auf jeden Fall die Knef-Songs.
Mhm.
Ich meine, diese anderen Sachen wie Traumschiff und Schwarzwaldklinik, ich weiß nicht, ob die ein gutes Alter haben.
Ja.
Man sieht ja manchmal Filme, nur um ein Beispiel zu nennen, Billy Wilder. Billy Wilder hat ein paar Filme gemacht wie The Apartment und Irma Ladus. Die wird man in 100 Jahren noch sehen können und andere nicht. Und niemand weiß, während er diese Sachen macht, warum das so ist. Aber manche Filme sind heute nicht mehr anschaubar, andere ohne Probleme.
Der große
So wird es auch mit seinen Sachen sein. Ich würde mal sagen, die Knef-Sachen, die kann man in 100 Jahren hören. Und so ein paar Fernsehserien vielleicht nicht, aber andere Fernsehserien dann schon wieder.
Wir werden sehen. Hans Hammerschmidt, der große Filmkomponist, ist im vergangenen Wochenende im Alter von 94 Jahren in Gräfelfingen bei München verstorben. Wir haben mit seinem Kollegen, dem Musiker und Komponisten Jochen Schmidt-Hamburg, an ihn erinnert. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gestalten, Architektur und Design.
Weihnachten naht. Und weil ja bekanntlich früher viel mehr Lametta war, hat sich unsere Kolumnistin heute mal angesehen, wo es denn sonst noch richtig amtlich schimmert und glitzert. Nicht um Pralinenverpackungen oder Christbaumkugeln soll es jetzt gehen, sondern um Pailletten. Und zwar hatte unsere Kollegin Marietta Schwarz beim Besuch eines Landhauses in Südengland einen Aha-Moment. Da gab es nämlich ein 140 Jahre altes Theaterkostüm, das mit grün schimmernden, echten Käferflügeln überzogen war. Eine wohl geradezu betörende Handarbeit. Ob es sich dabei um den Vorläufiger heutiger Palettenkleider handelt?
Manchmal bringt einen eine klitzekleine Recherche gedanklich kreuz und quer durch Europa. Beginnt mit einer Beobachtung in Südengland, führt nach St. Gallen, vertieft sich bei einer Expertin in Wien und landet schließlich bei Sarah in Franken, die wie Millionen andere Kinder seit einigen Jahren diese typische Handbewegung über ihren Bauch macht, hoch und runter, fast so, als ob ihr etwas sehr gut geschmeckt hat.
Ich habe vier Hemden. Auf dem einen ist ein Kuchen drauf. Wenn man die Pailletten umwendet, hat er halt andere Schichten. Und dann habe ich zwei Herzen. Dann habe ich noch so einen Tiger. Der ist echt süß, finde ich. Wenn man den umstreicht, ist es kein weiß-golden schwarzer Tiger mehr, sondern ein rosa schwarzer Tiger.
So oft ich Kinder von Freundinnen mit diesen Wendepailletten-Shirts sehe, entfährt mir ein Seufzer. Ach, so eins hätte ich auch gern. Pailletten sind so herrlich over the top und solche zum Wechseln einfach eine echt lustige Erfindung.
Wir nennen diese Paillette Kip Rosto.
Erklärt Fabio Di Silvio, Geschäftsführer der Schweizer Firma Jakob Schläpfer, die auf Paillettenstoffe spezialisiert ist.
Normalerweise wird eine Paillette angesteckt wie ein Mercedes-Stern. Es gibt drei Punkte. Und dann gibt es ein Design, eine Fahrung auf der Stickereimaschine, die die Paillette eigentlich nur oben doppelt fixiert. Und dann ist sie eigentlich auch nur oben befestigt. Das heißt, man kann sie um die eigene Achse drehen.
Dieses Verfahren wurde in den 1980er Jahren bei Schläpfer entwickelt, meint Fabio Di Silvio. Die industrielle Paillettenproduktion geht natürlich noch weiter zurück. 1965 erwirbt die Firma die Lizenz dazu von einem in die USA ausgewanderten Landsmann, von Arnold Ochsner aus Gosau.
Und da fing eigentlich die Geschichte bei Jakob Schläpfer mit der industriell gestickten Paillette an.
Davor gab es die Paillette eigentlich nur in der Handstickerei und da war Indien immer ein wichtiger Markt. Bis ins 15. Jahrhundert kann man solche Arbeiten zurückverfolgen, in denen natürlich keine Kunststoffpailletten, sondern Flügel von Prachtkäfern zum Einsatz kommen, sogenannte Beetlewings. Über die Kolonialmacht Großbritannien verbreiteten sich solche Stickereien ab dem 18. Jahrhundert nach Europa, erklärt Lara Steinhäuser, die am Museum für angewandte Kunst Wien gerade ein Forschungsprojekt zur Geschichte indischer Textilien macht. Dort befindet sich auch ein Sammlungsstück mit Beetlewings.
Das Stück, das wir in der Sammlung haben, benutzt eben wirklich ausgeschnittene Elemente aus Käferflügeln, aus diesen Deckflügeln. Die sind also wirklich eben, wie man sich das klassisch vorstellt, bei einer Paillette mit einem Loch versehen und angenäht.
Viel verbreiteter war der Einsatz von Käferflügeln laut Lara Steinhäuser aber im angloamerikanischen Raum. Was uns endlich zum Ausgangspunkt meiner Paillettenbeobachtung führt. Smallhithe Place, Kent, bis 1928 das Zuhause der britischen Schauspielerin Ellen Terry. In diesem kleinen Landhaus des National Trust, das man in der Sommersaison besuchen kann, sind Theaterkostüme ausgestellt, die Ellen Terry um 1900 herum trug. Das berühmteste ist ein Kleid, das sie in der Rolle der Lady Macbeth anhatte, besetzt mit Abertausenden von Prachtkäferflügeln. Die Konservatorin Terry Dewhurst gerät ins Schwelgen.
Das Kostüm hat ein enormes Gewicht. Das ist auch der Grund, weshalb es so beschädigt war. Wenn man sich vorstellt, dass Ellen Terry das Abend für Abend getragen hat, hunderte Male und dann auch noch auf Tour in die USA ging.
Ansonsten seien die Beetlewings ziemlich robust, so wie Fingernägel, werden eben über die Jahre trockener und brüchiger. Prachtkäferflügel sind bis heute im Handel. Man findet sie bei Etsy zum Basteln oder immer mal wieder in der Haute Couture, zum Beispiel bei Dries van Noten. Die Dreidimensionalität der natürlich gewölbten Käferflügel lässt sich mit industriell hergestellten Kunststoffpailletten nicht so ohne weiteres kopieren. Aber Da wird weiter getüftelt.
Wir haben 2016 eine neue Technik entwickelt, wo man bis zu 7 Pailletten übereinander ansticken kann. Denken Sie an ein Camouflage-Muster, wo manche dreifach sind, manche sind siebenfach, manche sind nur zweifach gestickt. Das gibt eine ganz spezielle Flächenwirkung.
Und wer weiß, vielleicht wird der Originalkäferflügel auf unserer Kleidung ja noch zum Ökoprodukt ohne koloniale Spuren. Klimawandel und proteinreiche Insektenernährung könnten das möglich machen. Zum Wenden das Flügelinnere dann einfach von Hand farbig anmalen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Sie haben eine blanke Klinge aus Stahl und wurden fast ein Jahr lang bei einer Harry-Potter-Ausstellung in Tokio als Souvenir verkauft. Nachgebildete Schwerter der Romanfigur Godric Gryffindor. Er ist einer der 4 Gründer der Zaubererschule Hogwarts. Erst jetzt hat die japanische Polizei bemerkt, dass die knapp 90 cm langen Schwerter, die zwar auf einer Holztafel befestigt sind, aber über eine sehr scharfe Spitze verfügen, ziemlich illegal sind. Sie verstoßen nämlich gegen das japanische Waffenrecht von 1958. Das berichtet der britische Guardian. Das Unternehmen Warner Brothers bittet nun die Käuferinnen und Käufer in Japan, die Schwerter gegen Erstattung des Kaufpreises wieder zurückzugeben. Wie viele der mehr als 350 verkauften Exemplare auf diesem Weg zurückgelangen, ist unklar. In dem Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist das fiktive Schwert angeblich 1000 Jahre alt und wurde von Gryffindor in Auftrag gegeben. Japan hat sehr strenge Waffengesetze. Selbst zeremonielle Samurai-Schwerter müssen bei den Behörden registriert werden. Wo wird Paul McCartney am Samstagabend sein? Das fragt die französische Zeitung Le Figaro und spekuliert darauf, den ehemaligen Beatles-Star als Überraschungsgast beim Konzert zur Eröffnung der Pariser Kathedrale Notre-Dame zu sehen. Der gebürtige Liverpooler beginne am 4. und 5. Dezember in Paris seine Welttournee und sei also ohnehin in der Stadt, argumentiert Le Figaro. Zudem stehe er bereits auf Konzertdokumenten. Seine französische Produzentin dementiert das gegenüber der Zeitung jedoch. Die Dokumente seien veraltet. Zudem befände sich McCartney am Samstag bereits für seinen nächsten Tourneestopp in Spanien. Le Figaro schenkt dem wenig Glauben und zählt auf den Moderator des Konzertabends, Stéphane Bern. Dieser habe bereits am Sonntag im französischen Fernsehsender bestätigt, dass McCartney im Innern der Kathedrale Imagine singen werde. Die Zeitung fragt nun, war Paul McCartney ursprünglich im Programm vorgesehen, war er in letzter Minute verhindert oder wäre es nur ein gut verstecktes Geheimnis? Die Hypothesen seien vielfältig, so Le Figaro. Fest stehe zumindest, dass klassische Musik mit dem chinesischen Pianisten Lang Lang, Operngesang und Varieté auf dem Konzertprogramm stehe. Ein Schlüsselbund mit Sonnenblumen, das ist das diskrete Erkennungszeichen von Menschen mit unsichtbaren Behinderungen wie Autismus, ADHS, Demenz oder Parkinson. Sie benötigen in der Öffentlichkeit unter Umständen etwas mehr Zeit, Geduld oder Aufmerksamkeit. Die wenigsten Menschen wissen das, ein Grund, warum die dänische Spielzeugfirma Lego nun erstmals Spielfiguren mit eben diesem Sonnenblumenband entwickelt hat. Die Figuren von Lego hätten einen großen Einfluss darauf, wie Kinder die Welt wahrnehmen, sagte der Inklusionsbeauftragte Lauren van Stackelberg dem britischen Guardian. Die Modelle sollten dazu beitragen, Vielfalt zu schätzen und Stigmatisierung zu beseitigen.
Ob Messi, Ronaldo oder auch Toni Kroos, heute stehen die Namen großer Fußballstars auf Trikots, die sich millionenfach verkaufen. Die Spieler haben Massen von Followern im Netz. Sie wandern nach Zahlung von gigantischen Ablösesummen von Verein zu Verein. Etwas anders ging es dem inzwischen längst vergessenen Fußballstar Reinhard Mecki Lauk, über den wir jetzt sprechen. Lauk war Jahrgang 46, er war in Cottbus geboren, hat bei Union Berlin und dem FC Dynamo gespielt. Er war Mitglied der DDR-Auswahl, die 1974 in dem legendären Spiel gegen die BRD Weltmeister wurde. Irgendwann allerdings ging es im Leben von Reinhard Lauk dramatisch bergab. Die Berliner Lesebühnenlegende, der Schriftsteller und Kolumnist Arne, erinnert in seinem neuen Buch an den großartigen Fußballer Reinhard Lauk. Einer von uns ist der Titel und Arne ist jetzt bei uns im Kompressor. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Was hat dich so an ihm interessiert? Also er war ja im Feld eher so der Arbeiter, als dass er jetzt so sagenhaft in der ersten Reihe geglänzt hätte.
Ja, das fand ich auch das Spannende. Also ich brauche ja immer ein paar Leute, die das Gerüst bauen sozusagen, einer Fußballmannschaft. Und mich haben eher so die Leute interessiert, die jetzt nicht die Superstars waren, sondern die nicht die meisten Tore geschossen haben, sondern die Arbeiter eben, die oftmals so ein bisschen untergegangen sind. Und Reinhard Lauck war einer von ihnen. Der hat dafür gesorgt, dass alles funktioniert.
Und jenseits dieser sportlichen Geschichte, da ist es wahrscheinlich doch auch das Leben, das sich ganz schön beeindruckt hat oder berührt, oder?
Berührt, das kann man so sagen, ja. Also es gibt ja wahrscheinlich auch sehr viele Sportler, die im Rampenlicht stehen für eine gewisse Zeit und dann, wenn sie eben nicht mehr aktiv sind, dann doch in so ein Loch fallen. Und einer davon ist eben Reinhard Lauck gewesen.
Hat er dich eigentlich schon auch als Kind, als Jugendlicher so beeindruckt oder bist du im Grunde auch erst auf ihn gestoßen, als es dann so traurig wurde in seinem Leben?
Nee, ich bin Zeit meines Lebens, beziehungsweise Zeit meines Lebens ist natürlich Quatsch, sondern seit der ersten Klasse, seit ich 6 Jahre alt bin, Fan, Anhänger, kann man sagen, des BFC Dynamo, was in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, nicht so selbstverständlich ist, weil ich aus Berlin-Karlshorst komme, was damals eher so eine Gegend, heute auch noch vom 1. FC Union ist, wo die meisten Leute eben Union-Fans sind.
Müssen wir vielleicht auch mal kurz erklären, ne? Also der FC BFC Dynamo, DDR-Serienmeister, hat wirklich auch in den 80er Jahren sportlich voll dominiert, war aber eben doch der Club der Staatssicherheit, ne? Also Chef war Erich Mielke, der in der Bevölkerung verhasst war. Warum wurde man da Fan oder warum wurdest du da Fan?
Ja, vielleicht weil alle anderen kein Fan waren. Also ich weiß es auch nicht, bei mir in der Klasse war es dann eben noch so, alle anderen sind irgendwann dann gewechselt, wenn sie nicht Union-Fans wurden, so waren sie dann eben für Magdeburg oder Carl Zeiss Jena, Hansa Rostock und ich blieb in meiner Klasse der Einzige, der zum BFC erhalten hat. Für mich war das dann auch so ein Ding, je mehr der Club gehasst wurde, desto engagierter war ich für den Verein.
Also. Und das hast du jetzt ja im Grunde nochmal transponiert auf diesen Ich-Erzähler in dem Buch. Also das ist ein Stück Literatur, das ist jetzt kein Sachbuch oder so, vielleicht hat das bisher so geklungen, sondern der Ich-Erzähler in deinem Buch ist schon so eine Art alter Ego, dem geht's ganz ähnlich. Ne? Frage, warum hast du dich dazu entschieden, das wirklich in so ein Stück Literatur zu packen? Also in so eine Art ja fast Coming-of-Age-Roman.
Ja, das hat mich am meisten interessiert. Also ich wollte jetzt kein Fachbuch schreiben, dazu bin ich auch nicht informiert genug. Das hat mich auch nicht so interessiert. Also da gibt's andere Leute, Sportjournalisten oder so, die können das besser. Und ich finde, dass das Aufwachsen in der DDR von relativ normalen Jugendlichen noch unterrepräsentiert ist in der Literatur. Deswegen hat mich das mehr interessiert. Auch die Sprache, die damals gesprochen wurde, wird ja heute nicht mehr so gesprochen und geht ansonsten verloren, wenn wir nicht daran erinnern.
Apropos Sprache, es gibt zum Beispiel dieses großartige Verb aulen. Was bitte ist aulen?
Ja, spucken oder rotzen auch. Ist einfach die Spucke hochholen von tief unten. Das war das Beste natürlich. Und dann weit weg aulen.
Und das Aulen, eint das eigentlich so den Normalo mit dem Fußballstar? Also aulen da beide, ja?
Genau, das fand ich eben auch noch spannend, dass das ja die Fußballer waren, die wirklich, und auch heute immer noch, also das hat sich ja wirklich erhalten. Keine Ahnung, warum das so ist, ob das jetzt so das Proletarische betonen soll, aber Fußballspieler aulen einfach unglaublich häufig. Also 100-Meter-Läufer oder Diskuswerfer aulen ja auch nicht so. Das machen das was typisch Fußballerisches.
Wenn wir nochmal auf Reinhard Lauck kommen, wann genau war so der Punkt, dass es wirklich eher Richtung bergab ging für Reinhard Lauck? Was ist ihm passiert?
Wann genau der Punkt war, weiß ich natürlich auch nicht genau, weil das war ja dann, ist ja dann Privatsache und in der DDR war es ja sowieso so, dass man wenig über das Privatleben der Sportler erfahren hat. Das ging sicherlich schon los mit dem Ende seiner aktiven Laufbahn. Also er hatte ja so Knieprobleme, konnte eben kaum noch spielen. In der letzten Saison hat er auch, glaube ich, nur noch 2 Einsätze gehabt.
Wann war das, die letzte Saison?
81. Und dann ist er noch zum 3. Mal Meister geworden mit dem BFC, aber da stand er eigentlich ja nicht mehr auf dem Platz. Und dann ist er ja nicht, eigentlich hätte man ja jetzt dann in den Polizeidienst wechseln können, weil Dynamo, also alle Dynamo-Mannschaften ja der Polizei angeschlossen waren. Beim BFC natürlich nochmal besonders der Staatssicherheit. Und er war aber ja nicht mal in einer Partei gewesen und ist in seinen alten Beruf wieder zurückgegangen. Er ist ja Schweißer gewesen. Und hat dann als beim Kohlenhandel auch gearbeitet. Und das war schon, das hat ihn wahrscheinlich auch ein bisschen getroffen, schätze ich mal. Also man kann ihn ja nicht mehr fragen, aber das muss schon ein großer Bedeutungsverlust gewesen sein. Er hat eben doch gerne Alkohol getrunken und das dann immer mehr.
Und dann ist er wann verstorben?
1997 wurde er in der Schönhauser Allee als hilflose Person aufgefunden.
Und ist dann aus dem Koma auch nicht wieder erwacht. In deinem Buch, da gibst du Reinhard Lauck ein alternatives Ende. Ist das so eine Art Geschlechtsklitterung oder ist das das, was Kunst einfach besser machen kann als das Leben?
Es ist Geschichtsklitterung und es ist das, was Literatur besser machen kann. Also ich wollte jetzt kein Tränendrüsenbuch schreiben, sondern es ist einfach das, die Alternative, die ich mir für ihn gewünscht hätte. Also, dass man, klar, man kann ja immer mal Tiefpunkte im Leben haben. Man ist natürlich ein ständiges Auf und Ab. Aber ich hätte mir gewünscht, dass er da wieder rauskommt und dass ihm vor allen Dingen mehr geholfen wird. Das ist sicherlich, hat sicherlich auch was mit der Wende zu tun, dass viele sich in dieser Zeit um sich selbst kümmern mussten und dann auch nicht mehr die Hilfe aufgebracht haben für andere Menschen, denen es schlechter ging.
Es gibt übrigens in dem Zusammenhang einen sehr eindrucksvollen Dokumentarfilm, den man bei YouTube sehen kann, wo dann also doch auch sehr prominente Kollegen aus der Sportszene beteuern, warum sie nicht zur Beerdigung kommen konnten. Und das wirkt auch, ähnlich wie du das hier schilderst, etwas ja nach Vorwand mitunter, um es mal so zu formulieren. Reinhard Lauck, einer von uns, heißt das Buch von Arne, erschienen bei Woland und Quist in der ausgesprochen schönen Reihe Ikonen, in der sich noch weitere Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu ihren Fußball-Ikonen bekennen. Der Band hat knapp 100 Seiten, kostet 12 €, und wir sagen danke, dass du heute hier warst.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Für den deutschen Film und die deutschen Kinos war das Jahr 2024 bisher eher ernüchternd. Christian Berndt aus unserer Filmredaktion, der berichtet jetzt über Krisen und Hoffnungsschimmer in der deutschen Filmwelt. Er bringt uns sozusagen auf den neuesten Stand.
Für den deutschen Film war das Jahr 2024 bisher sehr ernüchternd. Der deutsche Film lief in der ersten Jahreshälfte in den Kinos so schlecht wie lange nicht mehr. 9 Erhebungen zufolge ist die Stimmung in der Filmwirtschaft desaströs. Christian Berndt über Krisen und auch Hoffnungsschimmer in der deutschen Filmwelt.
Ist es einer von den 7 Zwergen?
Ich glaube, es ist der König.
Der hat doch noch nicht mal Sackhaare.
Chantal hat zwar nicht den passenden Umgangston für den Königshof, aber ihr ruppiger Charme kommt an. Auch beim Publikum. Die Komödie Chantal im Märchenland war in der ersten Jahreshälfte 2024 der zweiterfolgreichste aller Filme in den deutschen Kinos. Insgesamt aber erreichte der deutsche Film in den ersten 3 Quartalen dieses Jahres einen historischen Tiefstand von nur etwa 16% Marktanteil an den Kinokassen.
Das zeigt sich jetzt eben an den Zuschauerzahlen bei den Kinos, dass Deutschland über die letzten Jahre den Anschluss verloren hat für die Sicherstellung der Filmproduktion.
So der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Produktionsallianz, Björn Böning. Er hat das Herbstgutachten zur Lage der deutschen Produktionswirtschaft vorgelegt. Die Stimmung in der Branche ist am Boden.
Es ist so, dass mittlerweile 77% der Produktionsunternehmen die wirtschaftliche Lage als schlecht oder sehr schlecht einschätzen.
Das hat mit dem Auftragsrückgang durch die Streamingdienste zu tun, aber auch dem Rückgang der Finanzierung von Kinofilmen durch die öffentlich-rechtlichen Sender, so Böning. Außerdem ermöglichten Steueranreizmodelle in anderen europäischen Ländern höhere Budgets und damit attraktivere Kinofilme. Und die Investitionsverpflichtungen für internationale Streamer in Ländern wie Frankreich oder Spanien förderten die dortige Filmproduktion.
Die Auswertung in Frankreich, die neue, zeigt das ja. Die europäischen Budgets werden dort konzentriert, wo eine Investitionsverpflichtung eingeführt worden ist. Und das ist ja auch nur nachvollziehbar. Die Streamer beauftragen eben in Spanien und Frankreich sehr viel, weil sie es dort müssen.
Vor allem das Ende der Ampelregierung trägt zur Verunsicherung bei. Denn am 1. Januar sollte das neue Filmförderungsgesetz in Kraft treten. Im Laufe des Jahres sollten ein Steueranreizmodell und eine Investitionsverpflichtung dazukommen. Aber mit dem Ende der Regierungskoalition steht alles in Frage. Kern des neuen Gesetzes war es, die Filmförderung effizienter und schneller zu machen.
Ein Problem ist ganz sicher, dass es von der Idee eines Kinofilms bis zur Realisierung der Produktion gern zwischen 3 und 5 Jahre vergehen. Und das bedeutet, dass aktuelle gesellschaftliche Themen, kritische Themen eigentlich in den Kinos gar nicht abgebildet werden können. Und das wiederum wissen wir aus allen internationalen Erhebungen. Aktualität führt dazu, dass Zuschauer und Zuschauer in die Kinos gehen. Und das ist in Deutschland aktuell leider nicht gegeben.
Das Problem sieht auch Drehbuchautor Gerrit Hermanns.
Was erheblich auf die Qualität geht, ist, dass diese Finanzierungswege so unendlich lang sind, was für die beteiligten Filmschaffenden enorme Schwierigkeiten mit sich bringt, sich immer wieder parat zu halten, immer wieder Monate zwischendurch warten zu müssen und dann doch weiterzuarbeiten. Und deswegen wandern auch viele Talente einfach aus dem Kinobereich ab.
Hermanns ist kinopolitischer Sprecher des Deutschen Drehbuchverbandes, der vor einigen Tagen gemeinsam mit mehr als 30 Filmverbänden einen offenen Brief an die öffentlich-rechtlichen Sender gerichtet hat. Darin protestieren die Verbände gegen die finanzielle Ausbeutung von Filmschaffenden, die für die Mediatheken der Sender arbeiten. Denn in diesem Bereich gibt es keine Tarifvereinbarungen.
Es ist entstanden, weil es am Anfang so das junge wilde Experimentierfeld war, wo man sich etwas trauen, aber noch nicht ins volle Risiko gehen wollte. Und inzwischen ist der Spardruck einfach so groß, dass es gar nicht mehr möglich scheint, aus Sicht der Sender im gleichen Maße zu zahlen wie für konventionelles Programm.
Schuld, so schreibt der Verband, sei auch die Politik, weil die Rundfunkgebühren nicht erhöht würden. Hinzu kommt, so Hermanns, dass die Sender fast keine Kinofilme mehr finanzieren. Die Notwendigkeit der Reformen sieht auch der Chefredakteur des Filmmagazins Blickpunkt Film, Ulrich Höcherl.
Deutschland ist der unattraktivste Produktionsstandort oder mindestens auf dem Weg dazu in Europa, weil alle Länder um uns herum mit Steuervorteilen von 30-40% locken.
Aber ob die groß angelegte Reform nach dem Ende der Ampelregierung noch gelingt, da ist Höcherl skeptisch.
Das Steueranreizmodell ist auf jeden Fall vertagt ins nächste Jahr. Und die Investitionsverpflichtung für die Streamer wird ja nun von allen Seiten beackert. Für die sehe ich relativ schwarz.
Aber auch wenn der deutsche Film an den Kinokassen in der ersten Jahreshälfte so erfolglos war wie lange nicht mehr, so Höcherl, gibt es trotzdem positive Signale.
Die deutschen Produzenten haben sich vielleicht auch ein bisschen überreden lassen, für Streamingportale Produktionen zu machen und nicht unbedingt große Kinoproduktionen. Sehr erfolgreich sind sie in den ersten 9 Monaten nicht gewesen. Jetzt, seit ein paar Wochen, behaupten sie sich ganz gut.
Vor allem mit Familienfilmen wie Die Schule der magischen Tiere 3, dem hierzulande bisher besucherstärksten Film des Jahres. Und deutsche Serien erreichen gerade, anders als das deutsche Kino, internationale Erfolge. Die deutsche Netflix-Produktion Liebes Kind hat jetzt einen Emmy als beste Miniserie bekommen. Aber die massiven Probleme des deutschen Films bleiben und sie haben sich mit dem Ende der Regierungskoalition noch verschärft.